Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ich glaube, die allermeisten kennen mich. Aber vielleicht ist doch der eine oder andere da, der mich nicht kennt. Und deshalb stelle ich mich auch mal wieder vor. Seht ihr das? Das bin ich. Und wisst ihr auch, was ich bin? Ich muss bloß gucken, dass ich es richtig mache. Pastor mit Herz. Hat mir jemand in meiner Gemeinde geschenkt und fand ich richtig gut. Wenn ihr mal ein schönes Geschenk sucht für euren Pastor, habt ihr eine neue Idee. Trage ich mit Stolz. Das Leben spielt manches Mal verrückt. Weiß nicht, ob du zustimmen kannst. Ihr habt es ja mitgekriegt, unsere Eltern sind gestorben, also Markus, Esther und meine Eltern, bekannt hier. War immer jemand da hinten, den ich zuerst begrüßt habe, die sind nicht mehr da. Und zwischenzeitlich ist auch noch eine ältere Missionarin gestorben, die sehr einflussreich auf mich war, was meine Berufung nach Afrika angeht und auch bei Priscilla. Die war wie eine zweite Mutter für Priscilla, auch eine Missionarin, Adele, falls ihr noch jemand kennt. Schwester Adele ist auch gestorben. Und irgendwie habe ich gesagt, ja, jetzt genügt's mal für eine Weile, ne? Und letzten Sonntag im Gottesdienst, mein Schwiegervater kommt, setzt sich hinten hin, spricht noch mit ein, zwei Leuten. Plötzlich dreht sich sein Kopf auf die Seite und ist nicht mehr ansprechbar. War ungefähr eine Woche im Krankenhaus, Intensivstation, zweimal operiert worden. Und gestern Nacht, also sehr früh, Samstagmorgen, wurden wir angerufen, dass sie ihn von der Schlaganfallstation auf die Intensiv widerlegen müssen, weil sie dort nichts mehr tun können. Kurze Zeit später kam wieder ein Anruf und sie haben gefragt, ob wir noch kommen möchten. Und wir waren da tatsächlich als Familie mit dabei, wie er seinen Körper verlassen hat und zu seinem Herrn und Heiland gegangen ist. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, Dr. Herbert Roos, viele von euch, er war früher auch hier, hat gepredigt. Ja, und wenn sowas passiert, Diagnose, Krankheit, Todesfall, du planst Dinge und plötzlich steht das Leben auf dem Kopf. Alles wird anders. Bei einem oder dem anderen hier ist es vielleicht die Beziehung, die in Brüche geht, kann das Leben radikal ändern. Du verlierst deine Arbeitsstelle in dieser wirtschaftlichen Situation, in der wir gerade sind, und das Leben steht Kopf. Und was machen wir als Christen, wenn das so ist? Wir sagen, Herr, was soll ich tun? Was ist dein Wille? Und dann wäre es manches Mal schön, wenn Gott so ein klares Wort sprechen würde und sage, so geht's lang. Oder ungefähr so wie eine Ampel, rot, stopp mal langsam. Oder gelb, mal etwas Geduld oder das grüne Licht, einfach weiter, das Leben geht weiter. Wir kommen in Stuttgart-Vaihingen gerade zum Ende einer Predigtserie über David und wir haben uns wirklich Zeit genommen, wir haben das Jahr damit begonnen und hören jetzt nächsten Sonntag damit auf. Und deshalb, es ging nicht nur um diese großen Stories, die wir alle kennen, David und Goliath, David und Bathseba und die zwei, drei großen Geschichten, die wir aus dem Leben David kennen, sondern wir haben uns das wirklich angeschaut, seinen ganzen Weg zum Thron. Und es ist interessant, was zwischen diesen großen Stories auch noch drinsteht. Und ich nehme euch mal in zwei Kapitel damit rein. 1. Samuel, Kapitel 22 und 23. Und in 23, die ersten Verse, da scheint es tatsächlich so zu sein, als ob dieser David diese Hotline nach oben zum Himmel gehabt hätte. Die Philister greifen an, David fragt Gott, soll ich hinziehen und die Philister schlagen? Und die Antwort kommt prompt, ja, ziehe hin, befreie diese Stadt Keila von den Philistern. David hatte ein paar Leute bei sich, 400 Leute, und die haben Angst. Die hatten schon Angst vor Saul mit seinen 3000 Leuten und die Philister waren eben noch stärker. Und deshalb fragt David Gott noch einmal, Gott, soll ich wirklich nach Keila ziehen und die Philister schlagen? Und die Antwort kommt wieder prompt und klar, ja, geh nach Keila, und befreie Keila. Wenig später kommt Saul, weil er gehört hat, dass David in Keila ist. Und er sagt, jetzt hat ihn Gott in meine Hand gegeben, er ist in einer eingeschlossenen Stadt, da kann ich ihn schnappen und ihn umbringen. Und David hört und wieder fragt er Gott, er sagt, stimmt es wirklich, was ich gehört habe? Kommt Saul, um mich zu schnappen? Und werden die Leute aus Keila, die ich ja gerade befreit habe von den Philistern, werden sie mich an Saul ausliefern? Und Gott sagt beides mal wieder, ja, richtig gehört, Saul kommt. Und die Leute in Keila werden dich ausliefern. David stellt eine Frage an Gott und Gott antwortet. David fragt wieder, Gott antwortet. Bewundernswert. Wie hat der David das gemacht? Würde ich gerne auch wissen. Bei mir ist es manches Mal nicht so. Vielleicht liegt es ja einfach daran, wir wissen alle, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich räume mir da zwar schon auch Chancen ein, aber vielleicht nicht ganz so sehr wie der David. David war schon was Besonderes. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Ein Kapitel vorher, 1. Samuel Kapitel 22, da ist die Vorgeschichte und die zeigt uns die Ausgangsposition von David. David war schon gesalbt von Samuel, um König zu werden. David wusste das, Gott hatte ihn berufen, er wird König von Israel. Aber in Israel war noch ein anderer auf dem Thron und das war Saul, verworfen von Gott, aber immer noch der Herrscher über dieses Land. Und weil der Saul wusste, der David ist ein Rivale, hat er ihm nachgesetzt und wollte ihn aus dem Weg schaffen. Und der David hat schon einige gefährliche Situationen hinter sich gehabt, gerade war er im Ausland. Und da war er auch nicht sicher, weil das war so das Land, wo Goliath herstammte und David hat ja Goliath umgebracht. Und deshalb stellt sich David verrückt, um sich aus dieser Situation wieder rausziehen zu können. Und jetzt versteckt er sich gerade in einer Höhle. Seine Familie kriegt's mit. Seine Brüder, sein Papa, seine Mutter kommen alle zu David. Und um ihn gesellen sich auch noch 400 andere, die irgendwie einen Zerbruch erlebt hatten, schuldig geworden oder mit dem Leben nicht mehr zurechtgekommen, mussten flüchten und haben sie von David gehört und haben gesagt, okay, David, Mann Gottes, Gott ist mit ihm, wenn ich mich um ihn geselle, da kriege ich vielleicht auch was von diesem Segen ab. Und irgendwie erinnert mich das etwas an Jesus. Denn es ist ja tatsächlich so, dass viele Menschen erst anfangen, nach Jesus zu fragen und Jesus nachzufolgen, wenn das Leben mal drunter und drüber geht. Und das ist auch völlig okay. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und David sucht dann mit diesen 400 Männern und seiner Familie Schutz auf der anderen Seite vom Toten Meer. Das ist außerhalb von Israel, das ist in Moab. Und dort spricht er einen vielsagenden Satz zu diesem König von Moab. Er sagt, lasst doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird. Also hier in der Ausgangssituation, da war für David das, was Gott mit ihm vorhatte, überhaupt nicht klar. Er hatte Hoffnung, dass Gott es ihm noch zeigen wird, aber in dem Moment wusste er überhaupt nicht, was mit ihm geschieht. Er war in Gefahr, hat Schutz gesucht und er wusste nicht, was Gottes Wille ist. Das Ziel, das Endziel, das war klar, König von Israel werden. Und wir kennen unser Endziel auch. Aber der Weg dahin, das ist manches Mal das Problem und da kann das Leben schon manches Mal drunter und drüber gehen. Und in dieser Phase des Lebens, in dieser Ungewissheit, da schickt Gott zwei Menschen zum David. Die waren zum Teil auch schon bei ihm, aber die treten davor und reden zu ihm. Und der erste ist ein Prophet namens Gad. Und er sagt zu David, bleibe nicht hier auf dieser Bergfeste, sondern gehe zurück nach Juda. Also Klartext, du bist hier in Moab, weil du dir Sicherheit versprichst. Du bist außerhalb vom Zugriffsbereich von Saul. Deshalb bist du da. Aber Gott sagt, nicht hier bleiben, sondern zurück in das Land, in das du eigentlich gehörst. Auch wenn es dort unsicher ist. Und wenn es dort einen gibt, der mächtig ist und der dich umbringen möchte. Und dieser Prophet, der sagt es ziemlich kategorisch. Ihr macht ja gerade so eine Serie durch, habe ich gehört, über die 10 Gebote. Und im Hebräischen hört sich das, was dieser Gad zu David sagt, ganz genauso an. Du sollst nicht und du sollst nicht in Moab bleiben, sondern zurück nach Israel. Und David ist gehorsam. Obwohl es für ihn menschlich gesehen in Israel wesentlich unsicherer schien. Aber der Prophet wusste, was er sagt und deshalb konnte er auch so kategorisch auftreten, weil nämlich im Gesetz Gottes, in den Büchern Mose, da stand schon drin, dass Israel niemals einen Bund, eine Freundschaft mit Moab eingehen darf. Das liegt an geschichtlichen Dingen. Israel wollte durchziehen, Moab hat ihnen keinen Schutz gewährt. Und Gott sagt, mit diesem Volk niemals ein Bündnis eingehen. Und jetzt war David dort und sucht Schutz bei diesem König. Ich weiß nicht, ob er wusste, was im Wort Gottes steht, aber der Prophet sagt ihm das. Er macht ihn darauf aufmerksam, was Gott in seinem Wort verboten hat. Er sagt, nicht hierbleiben in der Feste, sondern zurück nach Juda. Und wenn David in Moab geblieben wäre, wäre es menschlich gesehen sicherer gewesen, aber er wäre im Ungehorsam gegenüber Gott gewesen und es gibt keinen unsichereren Platz auf der Welt, als im Ungehorsam von Gott zu verharren. Und David ist gehorsam, er geht zurück in das, was menschlich gefährlicher aussieht, aber er begibt sich dadurch in die Hand seines Gottes. Und es ist der sicherste Platz, wo man auf der Erde sein kann. David gehorcht, er geht nach Juda zurück. Und dann lesen wir das Zweite. Jetzt kommt ein Priester. Abiathar heißt er. Und Abiathar war wahrscheinlich der einzige Überlebende eines Massakers. Es gab schon zu allen Zeiten, wie wir es auch kürzlich vor ein paar Jahren in Israel erlebt haben. Saul hat tatsächlich gerade 85 Priester umgebracht. Und der Familienvater, der hieß Ahimelech, der war in der Linie des Aaron, des hohen Priesters. Und irgendwie hat Saul mitbekommen, dass David auf der Flucht vor ihm dort war, bei diesem Ahimelech, und hat Brot gekriegt, hat das Schwert des Goliaths gekriegt. Und dann kriegt er auch in diesem Verhör, bevor er ihn umbringt und seine ganzen Priester mit ihm, da kriegt er mit, dass David auch durch diesen Priester Gott befragt hat. Und er hat Antwort gekriegt. Und es zeigt uns ein bisschen was, wie David Gott gefragt hat und wie er Antwort gekriegt hat. Da war damals was, was Gott eingeführt hatte. Und wir lesen in dem Zusammenhang immer wieder auch von einem Ephod. Das war so ein priesterliches Gewand. Das war wie eine Schürze, vorne was, hinten was und dann mit Bändel zugebunden. Obendrauf gab es zwei Steine, da standen die Namen der Stämme Israels drauf. Vorne war nochmal eine Tasche draufgenäht mit 12 Steinen, die auch Israel repräsentierten. Aber in dieser Schürze, da war eine Tasche vorne. Und in dieser Tasche, da waren die Steine, von denen wir immer wieder mal in der Bibel lesen, im Alten Testament, Urim und Tumim. Und das war etwas, was Gott damals zu dieser Zeit eingeführt hatte, um Gottes Willen zu erfragen. Und das mussten die Priester tun. Und jetzt ist David in dieser gefährlichen Situation, in dieser Unsicherheit in seinem Leben und er weiß nicht, was Gott vorhat. Und erst kommt der Prophet zu ihm und sagt ihm, zurück nach Juda. David ist gehorsam, er geht nach Juda und dort flieht ein Überlebender dieses Massakers zu ihm und er ist Priester und er bringt ein Ephod mit. Und das ist das Geheimnis. David fragt Gott durch diesen Priester und er kriegt Antwort durch das Urim und Thummim. Ist ziemlich klar, wenn man die Geschichte ein bisschen gründlicher auch liest. Gott wollte, und deshalb hat Gott es damals eingeführt, dass die Könige, die über sein Land herrschen, wissen, dass sie nicht die oberste Autorität sind, sondern dass es noch einen gibt, der über ihnen ist, Gott. Und deshalb hat er den Königen die Priester zur Seite gestellt. Das ist einer der Gründe davon. Und wenn man heute Demokratie, Gewaltenteilung feiert, könnte man sagen, das haben wir auch schon daher, das hat Gott auch getan. Er hat die Macht nicht in eine Hand gelegt, des Königs allein, sondern der König damals, der konnte ganz besonders bei Staatsangelegenheiten, wenn es darum ging, Kriege zu führen, auszuziehen, wieder zurückzukommen, er konnte die Priester fragen und der Priester ist vor Gott getreten und hat mit diesem Urim und Thummim nach Gottes Willen gefragt. Und David war da ziemlich präzise. Die Fragen, die sind sehr konkret. Wenn er das mal liest, David fragt nicht, Herr, verraten wir doch mal so den groben Entwurf deines Planes für mein Leben. Ja, da hätte Gott detailliert antworten müssen. Die Fragen, die David stellt, die passen alle zu Urim und Thummim. Wird Saul kommen? Kann man mit Ja und Nein beantworten. Werden die mich ausliefern an Saul? Ja oder nein? Alles solche Fragen, die man so beantworten kann. Und hier sehen das die Bibelforscher auch so. Wir wissen nicht genau, wie dieses Urim und Thummim, wie das gebraucht wurde. Wahrscheinlich so ähnlich wie, wenn man eine Münze hochwirft und dann ist es entweder Zahl oder Kopf, also ja oder nein. Und die Bibelforscher, die gehen davon aus, dass es eben auch so war. Es war etwas, was damals den Königen und den oberen Leitern, das fing schon bei Mose an, das sieht man bei Josua und dann bei Saul und dann bei David, geholfen hat, in kritischen Situationen den Willen Gottes herauszufinden. Aber jetzt aufgepasst, das war kein leichtfertiges Spielzeug. Es war für ernste Situationen für die Führer des Volkes Israel. Und von Urim und Thummim liest man in der Bibel nur für eine ganz bestimmte Zeit. Es ist noch ein bisschen da im babylonischen Exil und danach liest man gar nichts mehr davon. Da ist vielleicht noch so ein Übrigbleibsel da in der Apostelgeschichte, wo es darum geht, den Judas zu ersetzen. Und man wirft es los und kommt auf Matthias. Und bei mir ist es sehr fragwürdig, ob der Matthias wirklich der 12. Apostel war oder ob es nicht doch Paulus war, dem Jesus dann auch noch erschienen ist. War dann eine menschliche Sache geworden. Was kam an die Stelle von dem Urim und Thummim? Das war die Schrift. Die Schriften, das Gesetz, Mose und die Propheten, die wurden gesammelt, zusammengefügt, die wurden studiert, die wurden gelesen. Das ist im Exil entstanden, die Synagoge. Und wir alle wissen, dass es einen roten Faden gibt, der durch die ganze Schrift führt, auch im Alten Testament. Und das ist, es wird einmal ein Messias kommen. Einer, der vollkommener König, vollkommener Prophet und vollkommener Priester in einer Person ist. Jesus. Und damit sind wir eigentlich dann bei uns. Wäre ja manchmal eigentlich schön, wenn es dieses Urim und Thummim noch gäbe, ne? So ganz leicht eine klare Antwort von Gott zu kriegen. Macht Gott manches Mal tatsächlich. Haben wir alle schon erlebt, wie Gott klar und konkret antworten kann. Aber das ist nicht die übliche Art und Weise, wie Gott uns im neuen Bund, wir sind nicht mehr im alten Bund, im neuen Bund führt. Der Hebräerbrief, der von Jesus spricht, der sagt ganz am Anfang, damals hat Gott auf verschiedene und vielfältige Weise zu den Alten gesprochen, aber jetzt zuletzt hat er zu uns gesprochen in seinem Sohn, in Jesus. In Jesus spricht Gott zu uns und er führt uns und er segnet uns und er führt uns zu der Berufung, die auf unser Leben gelegt wurde. In Jesus. Das Land der Verheißung für uns, obwohl wir Sympathisanten von dem Volk Israel sind und wissen, dass Gott dieses Land da unten im Nahen Osten seinem Volk gegeben hat und dass Gott immer noch nicht am Ende ist mit seinem Plan mit dem Volk. Aber das verheißene Land für uns ist nicht irgendein Ort auf dieser Erde. Das verheißene Land für uns ist in Jesus. In Jesus sind wir gesegnet mit jeder Segnung in der himmlischen Welt. In Jesus sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen, sagt das Wort Gottes uns. Und deshalb, wenn du wissen möchtest, was Gott mit dir plant, was Gott mit dir vorhat, dann geh nah zu Jesus. Folg ihm nach. Sei ihm gehorsam. Außerhalb von Jesus in Moab, im Leben, das vielleicht nicht dem Willen Gottes entspricht, gibt es für dich kein Glück, keinen Segen und auch keine Bewahrung. Manches Mal ist Gott gnädig und er gibt uns Zeit. Aber der Ort, wo Gott uns haben möchte, wo wir in seinem Willen sind, wo er uns führt, wo er uns antwortet, das ist kein anderer Ort als Jesus. Geht mal nach Hause und lest mal wieder Johannes Kapitel 14, 15 und 16. Und da lest er ganz oft diesen Zusammenhang, den Jesus selbst herstellt. Er sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde kommen und der Vater wird kommen, wir werden Wohnung bei dir machen. Der, der meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Und ich werde ihm den anderen Beistand geben, der bei euch bleiben wird, der Geist Gottes. Und der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit. Er zeigt uns, wer Jesus ist. Er erinnert uns daran, was Jesus gesagt hat. Und Jesus sagt, meinen Frieden, den gebe ich euch. Ich sehe in der Bibel eigentlich vier Leitlinien. Da ist eine andere Folie da, wie Gott uns führt. In Jesus. Alles in Jesus. Und das eine ist ganz klar die Bibel. Manche Fragestellungen, viele Fragestellungen, die wir vielleicht haben und wo wir uns ein Wort vom Himmel wünschen würden, ist eigentlich mehr eine Frage des Gehorsams. Soll ich Tante Frieda vergeben? Ja. Soll ich es an meinem Punkt vielleicht nicht ganz so ernst nehmen mit meiner Heiligung? Ist ja bloß eine Kleinigkeit und tut niemand weh. Nein, ernst nehmen. Wie ist es mit denen, meinen Nachbarn, die immer wieder mich ärgern, mich nerven, mir echt auf den Wecker gehen? Soll ich die lieben? Ja. Brauchst nicht warten auf irgendein Zeichen vom Himmel. Steht ganz klar im Wort Gottes drin. Und das Wort Gottes ist der objektive Maßstab für Gottes Willen. Der Heilige Geist, dieser unsichtbare Begleiter, der in uns ist, der an unserer Seite ist, der uns salbt, uns Kraft schenkt für den Dienst. Der Heilige Geist führt uns. Er schenkt uns einen Eindruck in unserem Herzen. Er öffnet Türen. Manches Mal kann er eine Tür verschließen, dass wir da in diese Richtung nicht weitergehen. Gott hat uns diesen Geist gegeben und es ist gut, auf ihn zu achten. Der Vater wohnt in uns, Jesus wohnt in uns. Gottes Kinder werden nicht von Furcht getrieben, sondern die, die vom Geist geleitet sind, das sind Kinder Gottes und das gilt dir. Das ist kein Privileg, das nur einzelnen Leuten gilt. Das ist ja das Schöne im Neuen Testament. Da hat Gott das, was im Alten Testament auf Einzelne beschränkt war, hat es vollbracht, er hat es konkretisiert und es ist offen für alle, die in Jesus sind. Die Gemeinde, da geht es ganz oft in der Apostelgeschichte um gemeinschaftliche Anliegen. Die Gemeinde hat Gott gesucht, hat gefastet und gebetet und dann spricht der Heilige Geist und sagt, sendet mir aus, Paulus und Barnabas. Oder wenn es um strittige Fragen ging, da reden die Leiter miteinander, der Heilige Geist ist da. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Ist ja schön, der Heilige Geist führt, aber wir sind auch mit beteiligt an diesen Entscheidungen, müssen Gottes Wille herausfinden. Da ging es um gemeinschaftliche Dinge. Aber in der Gemeinde, da hat Gott durch seinen Geist eben auch Gaben des Heiligen Geistes geschenkt. Und da geht es immer darum, dass ich mich gebrauchen lasse für den anderen, zu seinem Wohl, zu seiner Ermutigung, zur Korrektur, zum Trost des anderen. Alle diese Gaben, die neuen Gaben des Heiligen Geistes, sind alle nicht für mich. Da gibt es nur eine, das ist diese Gebetssprache, das Reden in neuen Sprachen. Das ist für mich. Aber alle anderen Sprachen des Heiligen Geistes, da möchte Gott mich gebrauchen für dich und dich für die anderen. Wenn du Fragen hast, wie geht's weiter, Herr, mit meinem Leben? Geht vielleicht gerade drunter und drüber? Tu das eine nicht. Setz dich nicht zu Hause hin, wenn Sonntag ist oder wenn der Hauskreis ist. Geh in die Gemeinde. Geh zu Gottes Volk, denn da ist die Möglichkeit gegeben, dass Gott spricht durch die anderen und seinen Weg bestätigt. Und dann noch die Weisheit. Römer Kapitel 12 spricht davon, dass wir uns nicht der Welt anpassen sollen. Wir sollen nicht dem Mainstream nachlaufen, sondern wir sollen erneuert werden in unserem Sinn durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und diese bewährten Sinne, wenn du so mit Jesus lebst, wenn du ihm so nachfolgst und dein Sinn erneuert ist durch das Wort Gottes, der hilft dir, Gottes Willen zu tun und zu wissen, was Gott möchte. Gott macht es uns nicht ganz so einfach, er gibt uns nicht einen Stundenplan, Kalender, wo jeden Tag drin steht, 1, 2, 3, 4, 5, das ist, was ich möchte, dass du für mich tust. Gott nimmt uns ernst, wir sind erwachsen. Und er führt uns und er schult uns und wir dürfen ihn auch um Weisheit bitten. Das ist, wie Gott uns in dieser Zeit im neuen Bund in Jesus leitet. Und jetzt noch ein Punkt, der ganz wichtig ist, der über allem steht. David wusste manches Mal ganz klar, was Gott wollte, weil er fragen konnte, den Priester mit seinem Effort und dem Urim und Tumim. Beneidenswert, schön. Aber das war nicht immer so. Und wir haben ja eine Stelle schon gelesen, wo er von sich selber sagt, bis ich herausgefunden habe oder bis Gott mir zeigt, was er mit mir vorhat. Da war eine Zeit der Ungewissheit. Und wer die Psalmen liest, der weiß sogar, dass David manches Mal richtig verzweifelt war, weil er sagt, Herr, ich habe jetzt schon Nacht und Tag zu dir gerufen und hast du mich ganz verstoßen, weil du nicht antwortest? Der David erkannte die ganze Palette von Erfahrungen, die auch wir kennen. Dass Gott manches Mal überrascht, wie schnell er antwortet. Dass es Zeiten der Ungewissheit gibt. Und dass es manches Mal Zeiten gibt, wo wir uns fragen, ob Gott überhaupt hört. Weil er so lange braucht, um dieses Gebet zu beantworten. Und gar nichts von sich hören lässt. Mir ging das so, ist jetzt nicht mehr ganz kurz her, aber vielleicht vor einem Jahr, anderthalb Jahren, eine Situation, wo ich unsicher war auch und nicht wusste, wie es weitergeht. Und ich habe da in meinem Büro so einen Sessel, da sitze ich manches Mal, wenn ich dann ein Buch lese, um meinen Rücken ein bisschen zu entspannen vom Schreibtisch. Und ich sitze mit meiner Bibel da und sage, Herr, du kennst diese Situation, du hast schon lange nicht mehr zu mir geredet, wäre mal schön, wenn du wieder was sagen würdest. Und ich schlage die Bibel auf und ich lese, so spricht der Herr. Ups. Und was dann folgte, das war exakt eine Antwort auf meine Situation. Und ich könnte die Bibelstelle sagen, wo sie steht. Ich könnte es dir auch erklären, aber das würde ein bisschen lang dauern. Aber manches Mal antwortet Gott schnell. Aber manches Mal lässt er uns auch ein bisschen zwanzeln und warten. Aber da ist dieser eine wichtige Punkt noch. Wenn es auch so ist, Gott ist da und Gott steht über allem. Auch wenn er uns nicht die Antwort auf die Art und Weise gibt, wie wir es uns vielleicht wünschen, er führt, er hat alles im Griff. Wenn wir in Jesus sind und sein Wort fragen, dann ist er da und schützt und segnet und führt. David ist in Keilah und er hört, dass Saul erfahren hat, wo er ist, und er kriegt es wieder mit der Angst zu tun. Ja, Saul kommt. Und wenn du hier bleibst, die werden dich ausliefern. Und dann macht sich der David wieder auf. Und dann wird uns berichtet, was er in zwei Wüsten erfahren hat auf der Flucht von Saul. Und die erste Wüste heißt Ziph. Und dort versteckt er sich mit seinen 400 Mann. Und Saul ist immer auf der Spur. Und da steht dort ein Satz, der ist so bezeichnet. Saul suchte ihn alle Tage, aber der Herr gab ihn nicht in seine Hand. David war in Gottes Hand und Gott hat ihn beschützt. Dann flieht er in die Wüste Moab, noch ein Stückchen weiter. Dort ist er und Saul hat es wieder gehört. Saul ist ihm auf den Fersen mit 3000 Mann und David hat nur 400. Und dann steht dort, und David ging zu einem Felsen auf einem Berg. Ich weiß nicht, warum er zu diesem Felsen gegangen ist. Er wollte sich wahrscheinlich einen strategisch guten Punkt aussuchen, wo er sich verteidigen kann. Er geht zu diesem Felsen, Saul kommt mit seinen 3000 Mann und David ist auf der anderen Seite des Berges und Saul fängt an, David einzukreisen. Und gerade in dem Augenblick, wo Saul die Falle zuschnappen lassen will, um David umzubringen. Gerade in dem Augenblick kommt ein Bote zu König Saul und sagt, Saul, die Philister sind ins Land eingefallen. Und der Saul muss von David ablassen, muss sich dem größeren Problem zuwenden und Gott erlaubt dem David wieder davon zu kommen. Was für ein glücklicher Zufall, ne? Dass dieser Bote mit dieser Botschaft gerade in dem Augenblick kam, wo es David fast erwischt hätte. Bei Gott gibt's so schöne Zufälle immer und immer wieder. Wir hatten ein Zeugnis in der Gemeinde in Stuttgart-Vaihingen gerade letzte Woche. Eine ältere Frau, die eigentlich immer über die Autobahn nach Hause fährt. Und irgendwie an dem Tag sagt sie, nee, ich fahre heute nicht Autobahn, ich fahre die alte Bundesstraße. Und auf dieser Strecke kriegt sie einen Schwindelanfall, hat eine Ohrentzündung gehabt, von der sie nichts wusste. Sie kann nicht mehr weiterfahren, ihr wird hundeelend. Und sie findet, weil sie auf der Bundesstraße ist, so eine Lücke, wo man reinparken kann. Und da hat sie dann ihre Tochter angerufen und ihr konnte geholfen werden. Wenn sie Autobahn gefahren wäre, Stuttgarter Kreuz, große Baustelle, enge Spuren, keine Möglichkeit auszuweichen und anzuhalten. Und gerade an dem Sonntag sagte sie, ach, ich fahre heute nicht Autobahn, fahre heute mal wieder Bundesstraße. Was für ein Zufall. David sucht Schutz bei diesem Felsen in der Wüste. Aber er wusste, der ihn beschützt hat, das war nicht dieser Fels, war ja klar, es war Gott. Und wie oft schreibt der David Lieder, wo er Gott besingt und lobt und sagt, Gott, du bist mein Fels. Du bist meine Burg. du bist meine Zuversicht. Weil es David erlebt hat. Sag doch das auch mal in deiner Situation, in deinem Leben. Sag, Gott, du bist mein Fels, du bist meine Burg. Auf dich vertraue ich. Mach diesen Bund mit Jesus fest. Sag, Herr, ich will dir nachfolgen. Ich bin treu, was du sagst. Das ist für mich Gottes Wort. Das tue ich. Und wenn du irgendwo in Moab bist und es geht drunter und drüber, das Leben steht Kopf. In Moab sagt Gott nur eines. Er sagt, zurück ins verheißene Land. Such dein Glück, deine Sicherheit, dein Leben nicht außerhalb des Willens Gottes. Zurück nach Juda. In Jesus. Da ist der Segen Gottes für uns da, für dich. Gott antwortet, er hat einen Plan. Er antwortet auf verschiedene Art und Weise. Und selbst wenn er mal still ist, er ist da und hält seine Hand über dich. Er ist dein Zufluchtsort. Das ist unser Gott. Herr, wir danken dir. Und du kennst uns. Und wir sind so froh, dass dieser große Gott, der die Universen geschaffen hat, dass der achtsam ist auf uns kleine Menschen, jeden einzelnen von uns. Und ich bete, dass Klarheit kommt, wo Unklarheit ist. Ich bete, dass wieder ganz neu Vertrauen entsteht, wo Zweifel und Furcht war. Komm du, Heiliger Geist, und diene uns. Wir danken dir, Jesus. Du bist unsere Zuflucht. Du bist mein Fels, meine Burg. Auf dich vertrauen wir. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.